Thema wollen wir heute Abend mal so stellen, und so haben wir es auch hier niedergeschrieben in den Einladungszetteln: Kennst du den Sinn deines Lebens? Ich möchte heute Abend einmal ganz persönlich werden. Ich kenne den Sinn deines Lebens nicht. Aber die Frage an dich heute Abend: Kennst du den Sinn deines Lebens? Wir lasen eben aus dem Jakobusbrief, dass das Leben ein Dampf ist. Ja, das stimmt. Und ich frage mich oft, und als junger Mensch habe ich mich gefragt, bin ich eigentlich geboren worden, um zu sterben? Als junger Mensch habe ich dann gedacht, naja, du hast noch so 60 Jahre vor dir oder vielleicht auch 70 Jahre, das ist noch viel Zeit. Aber nachdem ich jetzt schon weit über 25 Jahre verheiratet bin, frage ich mich rückwirkend, was ist in den 25 Jahren geschehen? Wenn wir heute im Jahr 1990 einmal darüber nachdenken, in 10 Jahren ist das Jahr 2000. Das war eine lange Zeit. Aber denk einmal zurück, was im Jahr 1980 geschehen ist, vor 10 Jahren. Ist das genauso lange zurück? Merken wir, dass die Zeit des Lebens doch sehr begrenzt ist. Und der Psalmist sagt einmal, Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in Gottes Händen. Und was ist der Sinn deines Lebens? So oft ich diese Frage gestellt habe in einer Meinungsumfrage, zum Beispiel im mobilen Treffpunkt, da habe ich zu 90% die Aussage bekommen, das weiß ich bis heute noch nicht. Und wenn man das im Beruf stellt, wenn man mit Menschen im Geschäftsleben zusammenkommt und ihnen die Frage nach dem Sinn des Lebens, ihres Lebens stellt, so sind nur ganz wenige, die wirklich eine konkrete Antwort geben können. Oh, ich habe oft den Sinn meines Lebens erkannt. Als junger Mensch wollte ich Weltmeister werden. Weltmeister, allen Menschen überlegen sein. Von der Intelligenz, von meinem Können her, von meinem Sportlichen her. Oh ja, ich bin schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. 1959 hatte ich so quasi einen Vertrag in der Tasche, um Fußballprofi zu werden. Bei einem namhaften Bundesliga-Verein. Damals gab es noch keine Bundesliga, da war es noch Regionalliga. Aber ich wäre sicher, wenn ich diesen Weg eingeschlagen hätte, dass ich in der Bundesliga gelandet wäre. Und nachdem man mir einmal die Knochen zusammengetreten hat, ich war Torwart. Und ich spiele auch heute noch sehr gern Fußball. Es kribbelt mir immer in den Füßen, wenn ich einen Lederball sehe. Aber nachdem ich dann einmal nach Hause kommen musste und vor meinen Eltern heucheln musste, ich durfte nämlich nicht Fußball spielen, mein Vater wollte das nicht, er war strikt dagegen. Und ich kam dann nach Hause und sagte, ja, ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Und ich musste dann ins Bett, ich konnte nämlich nicht mehr gehen. Der Arzt kam dann und er fragte mich dann, was hast du gemacht? Ja, ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Macht man, dass ihr rauskommt, sagt er zu meinen Eltern, ich habe mit eurem Sohn zu reden. Dann machte er die Türe zu und sagte, so, und jetzt sag, was hast du wirklich gemacht? Dann habe ich gesagt, ich habe im Rheinstadion Fußball gespielt. Und da ist mir jemand auf mein Becken gefallen. Und ich hatte einen Leistenbruch und ich lag 6 Wochen mit sagenhaften Schmerzen flach. Ich konnte mich nicht bewegen. Da hatte ich Zeit zum Nachdenken über den Sinn meines Lebens. Da habe ich gedacht, so schön Fußball ist, und so schön die Euphorie ist, wenn die Menschen Beifall klatschen. Aber diese 6 Wochen, die haben mir zu schaffen gemacht. Wenn das nun nächsten Sonntag wieder passiert, damals wurden noch sonntags gespielt, dann entschloss ich mich, da nicht weiterzumachen. Ich denke, der Sinn deines Lebens muss doch irgendwo anders sein. Tu etwas anderes. Und dann wollte ich Manager werden in der Industrie. Studium. Und ich habe das auch getan. Ich bin beruflich über Leichen gegangen, wie man so schön sagt. Mir war alles egal, um zu meinem Ziel zu kommen. Als 18-Jähriger, 19-Jähriger. Der Weg war mir egal. Ich wollte nur vorwärts kommen. Ich wollte den Sinn meines Lebens verstehen lernen. Aber auch da wurden mir Grenzen gestellt. Nachdem ich zum ersten Mal erkannte, dass die Hauptpflicht, die Hauptbürgerpflicht eines Industriemanagers ist, sich mit beiden Händen an seinem Managerstuhl festzuhalten und nur auf die 4 Beine zu gucken, ob da nicht einer dran sägt, dass der Stuhl umkippt. Da habe ich gedacht, das sind doch arme Kreaturen, die da drauf sitzen müssen. Und das ist ein hartes Brot. Und ich habe heute in meinem Beruf als technischer Kaufmann, als Entwicklungsmann in der Autoindustrie mit vielen, vielen Managern zu tun, mit hochgestellten Persönlichkeiten, die morgens früh um 5 Uhr schon teilweise in die Automobilfirma gehen und abends um 9:15 nach Hause kommen. Die Frau eines Einkaufsdirektors sagte zu mir, hören Sie mir auf mit dem Blöden, und dann nannte sie den Namen des Automobilkonzerns. Mein Mann hat ja schon die Pflaume auf der Stirn. Mit dem kann ich nicht mehr reden. Der ist ja nur noch mit seiner Firma verheiratet. Und dann sprach ich mit ihrem Mann und er sagt, was will ich denn machen? Wenn ich es nicht tue, dann gehe ich unter hier. Ist das der Sinn deines Lebens? Bist du schon mal in einem Altenheim gewesen? Und hast dort mal die Rentnerband gesehen, die dort sitzt? Die von der Vergangenheit lebt? Was für eine Lebenserwartung haben sie noch? Haben sie noch was von der Zukunft zu erwarten? Die Missgunst, die da ist, das Misstrauen, das Unzufriedensein mit dem Leben, weil sich niemand mehr um sie kümmert, weil sie abgeschoben sind in eine Sackgasse hinein, vor einen Prellbock. Es ist der Wartesaal zum Tod. Ist das alles, was das Leben bietet? Ist das der Sinn des Lebens? Kann das wirklich alles sein, dass ich geboren worden bin, um hier 60 Jahre lang in einem Lebenskampf zu stehen oder 70 Jahre lang, um mühsam wie ein Eichhörnchen meine Familie zu ernähren? Und dann heißt es, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen, ich werde nicht mehr gebraucht. Was sich früher in 100 Jahren ereignete, das ereignet sich heute vielleicht in einem Jahr. Die Zeit wird immer schnelllebiger. Wir wollen das nicht wahrhaben. Wir stöhnen über den Stress und vergessen, dass es den Stress schon seit 6000 Jahren gibt. Seitdem es den ersten Menschen gibt, der auf diese Erde kam. Und ich möchte aus diesem Grund eine Stelle lesen aus der Heiligen Schrift, die steht sogar im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Und Gott sprach, heißt es da im 26. Vers, lasset uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Und die Menschen sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich las einmal in einer Zeitungsnotiz vor einiger Zeit, folgende Information über den Menschen. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen. Der Mensch ist die komplizierteste Maschine der Natur. Er zählt bis zu 5 Millionen Haare, fast 190 Quadratdezimeter Haut. Er hat 656 Muskeln, 206 Knochen, über 100 Gelenke, 100.000 Kilometer Arterien, jeder Mensch. Blutbahnen, 100.000 Kilometer, Arterien, Venen und Kapillargefäße und 100 Milliarden Nervenzellen. Der Mensch kann in seinem Gehirnzellen, von die er etwa zu 15 Milliarden zur Verfügung hat, 15 Billiarden Fakten speichern. Es ist nachgewiesen, dass der menschliche Computer, das menschliche Gehirn, diese 1400 Gramm, eine Speicherkapazität hat, wo 100 der größten elektronischen Computer der Welt nicht drankommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat Gott den Menschen so kompliziert geschaffen? Wenn dieser Mensch bloß 60 Jahre existieren soll, um dann abzutreten, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, um dann in einem Altenheim auf seinen Todesteil oder Rententeil gesetzt zu sein und den Tod zu erwarten. Ist das der Sinn des Lebens? Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Warum macht er das? Lassen Sie mich das einmal auch wieder logisch von der Bibel her erklären. Gott hatte Himmel und Erde, Gott hatte das ganze Universum in Fürstentümer eingeteilt und eines dieser Fürstentümer gehörte Luzifer, dem Engelsfürsten. Und wir lesen prophetisch, dass dieser Engelsfürst in Sünde fiel. Der Ursprung des Bösen bei Satan ist unerklärlich. Darüber gibt die Bibel keine Auskunft. Niemand kann sagen, wie Satan sündigte, nur die Bibel bestätigt, dass Satan sündigte, dass er der Mörder von Anfang ist, der Menschenmörder, dass er der Lügner, der Vater der Lüge ist, der Ursprung des Bösen. Satan, so schildert uns die Bibel, fiel aus dem Himmel. Und wo fiel er denn hin? Nun, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Gott ist eine juristisch einwandfreie Person, die auch nichts Unlegales oder Illegales tut. Gott hatte diesem Fürsten, diesem Luzifer, hatte ihm einen Machtbereich gegeben, sein Fürstentum. Er hatte dieses Fürstentum dem Satan, dem Luzifer, rechtlich gegeben und er konnte auch nur dieses Fürstentum wieder rechtlich wegnehmen. Die Bibel schildert uns Satan als den Fürsten der Gewalt dieser Luft. Die Bibel, der Herr Jesus nennt Satan dreimal im Johannes 12 bis 16 den Fürsten dieser Welt. Und es gibt nur einen einzigen Augenzeugen, der dieses Gericht Gottes über Satan miterlebte. Und dieser Augenzeuge ist Jesus Christus. Er schildert uns in Lukas 10, Vers 18, ich sah Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Satan, der Engelsfürst, durfte, bevor er in Sünde fiel, bei Gott leben. Aber als Schuld an ihm gefunden wurde, da stürzte er in den tiefen Abgrund. Und er wurde auf sein Engelsfürstentum begrenzt. Und jetzt tat Gott etwas ganz Wunderbares. In den Machtbereich des gefallenen Satans hinein mit der Engelwelt, das sind die Dämonen, schuf Gott Himmel und Erde. In den Machtbereich der gefallenen Engelwelt und des Satans schuf Gott die Schöpfung. Und wir lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer. Jesaja 45 sagt uns jedoch, dass Gott die Erde nicht als eine Wüste geschaffen hat, sondern als ein Gegenstand, als eine Natur, als eine Schöpfung, die bewohnt werden kann. Satan tat alles, um dieses zu verhindern, was Gott dort schuf. Und er erklärt in diesen Tagen, die 6-Tage-Schöpfung, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht hat. Und am Ende der 6 Tage schuf Gott als das Höchste, als den König der Erde, den Menschen. Und Gott gab dem Menschen eine königliche Aufgabe. Er nahm Adam, er nahm Materie, von der Erde genommen, heißt Adam, formte ihn im Bilde Gottes, in der Gleichgestalt Gottes und blies ihm seinen lebendigen Odem ein und der Mensch wurde eine unsterbliche Seele. Der Mensch wurde sündlos geschaffen, aber er konnte sündigen, wenn er wollte. Und Gott, so lesen wir, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Wovor sollte er ihn denn bewahren? Es steht nichts in der Heiligen Schrift ohne einen ganz tiefen Sinn. Gott schuf den Menschen, um Adam auf diese Erde zu setzen, in den Garten Eden, eine Insel, ein Lebensraum für den Menschen, dem sündlosen Menschen, um dieses Teil der Erde vor dem Bösen zu bewahren. Und Adam bekam die königliche Aufgabe, die Erde zurückzugewinnen, die in Sünde gefallen war durch den Teufel. Es war der Machtbereich des Teufels. Wenn Adam nie gesündigt hätte, würden heute circa 14 Milliarden Menschen auf dieser Erde sündlos leben. Aber wir alle kennen die Begebenheit, was geschah. Adam fiel in Sünde. Und auch das hat wieder einen tiefen Sinn, dass Gott den Menschen zwar sündlos schuf, aber mit der Möglichkeit, mit der freien Entscheidung, sündigen zu können. Wenn wir einmal das Buch Hiob lesen, da lesen wir, dass Hiob gerecht war in den Augen Gottes. Fromm war in den Augen Gottes, unfehlbar. War das möglich? Und dann traten die Engel vor Gott. Und auch Satan tritt vor Gott. Und Gott fragt ihn, Satan, wo kommst du her? Und er sagt, von dem Durchstreifen der Erde, Ruhelosigkeit, das ist das Kennzeichen des Teufels. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Na klar, sagte Satan, habe ich Acht gehabt auf den. Du lässt mich ja auch gar nicht an den Rand, an den Kerl. Du hast hier einen Zaun um den gebaut, eine Mauer um den. Der kann leicht fromm sein. Der kann leicht gläubig sein. Der kann leicht bekennen, dass er dich lieb hat. Aber lass mich mal an den Kerl ran, dann sollst du mal sehen, wo der bleibt. Und Gott sagt, gut. Ah, Satan, du bekommst deine Chance. Du kannst dem Hiob alles nehmen. Du kannst ihn mit Krankheit schlagen, nur sein Leben sollst du schonen. Und Satan nahm Hiob alles. Seine Kinder, seine Familie, seine Herden, seinen Reichtum, seine Gesundheit. Und Hiob blieb gottesfürchtig. Wenn der Mensch nie hätte sündigen können, hätte der Teufel dasselbe Gott gegenüber sagen können, du hast mir ja keine Chance gegeben. Du hast mir da einen sündlosen Menschen vor die Nase gesetzt, der unantastbar war. Und deshalb schuf Gott den Menschen mit der Möglichkeit, dass er auch sündigen kann. Aber weil Gott den Menschen geschaffen hat als eine Persönlichkeit, weil du eine Persönlichkeit bist, hast du eine freie Willenserklärung, eine freie Willensentscheidung. Dein freier Wille ist jetzt aufzustehen und hinauszugehen, nach Hause zu gehen. Da kann dich niemand dran hindern. Dein freier Wille ist, dass du heute Abend hier bist. Du bist kein Computer, wo irgendeine Taste gedrückt wird und du führst das dann aus. Du bist keine Marionette, wo irgendeine Strippe gezogen wird und du führst das aus. Sondern du bist eine Persönlichkeit mit vollem Verantwortungsbewusstsein, die sich frei entscheiden kann, für und gegen Gott. Und so war das bei Adam auch. Adam bekam von Gott eine Aufgabe, seid fruchtbar und mehret euch. Bevölkert die ganze Erde, die im Bereich der satanischen Macht und der satanischen Welt liegt. Bevölkere sie mit sündlosen Menschen, die in der Abhängigkeit von Gott leben. Seid fruchtbar und mehret euch und herrschet über die ganze Erde, über die Vögel des Himmels, über die Fische des Meeres und über alle Tiere und machet sie euch untertan. Nun, wir alle kennen das, was geschehen ist. Adam fiel in Sünde. Auf eine ganz krumme Tour hat der Teufel es geschafft, Adam zu Fall zu bringen. Und achten wir einmal, ich sage noch einmal, es steht nichts ohne eine tiefen Bedeutung in der Heiligen Schrift. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum ging eigentlich der Satan zu der Eva? Warum ist er nicht zu dem Adam gegangen und hat den attackiert? Gott sagte zu Adam, hier ist der Garten Eden und der gehört total dir. Du darfst alles da drin benutzen. Nur von dem einen Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen. Das ist für dich der Maßstab, woran du deine Verantwortung mir gegenüber zeigen kannst. An dem Tag, da du davon isst, wirst du mir ungehorsam und wirst gewisslich sterben. Ungehorsam bedeutet, Gott nicht für voll nehmen. Und die Folge, Gott nicht voll zu nehmen, bedeutet Tod. Das hat Gott dem Adam gesagt, bevor die Eva geschaffen wurde. Und dann setzte Gott Adam in den Garten Eden, er ließ einen Narkoseschlaf auf Adam fallen. Ein wunderbares Bild, dass Gott unnötige Schmerzen vermeidet bei den Menschen. Und er nimmt eine Rippe und baut daraus die Eva. Und er bringt sie zu Adam und Adam erwählt die Eva zu seinem Weib. Die Eva wusste von dem Gebot Gottes nicht von Gott direkt, sondern über Adam. Und das war der Ansatzpunkt des Teufels. Der Teufel ging deshalb zu Eva hin. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum in dem Garten Eden essen dürft? Ist ja raffiniert, wie der das gemacht hat. Da werden die vier Lügen Satans aufgezeigt. Ihr müsst das mal genau nachlesen. Doch, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen Baum nicht. Wenn wir davon essen, werden wir sterben. Und der Teufel sagt, mitnichten werdet ihr sterben. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen können, was gut und böse ist. Und das ist das Streben der Menschen seit 6000 Jahren, seit Eva dieses Bewusstsein von dem Teufel eingeprägt bekam, ihr werdet sein wie Gott. Die Menschen wollen Gott sein. Das alles Entscheidende ist der Mensch. Humanismus ist nichts anderes, was auf dieser Welt gepredigt wird. Das Gute im Menschen, das Göttliche im Menschen, dieses Streben, ihr werdet sein wie Gott, ist bis heute voll und ganz erhalten. Der Mensch fiel in Sünde, und ich brachte die Beweisführung in der Vergangenheit, dass Gott zu seinem Wort steht. Und ich stelle die Frage heute Abend noch einmal, wer hat damals Recht behalten? Der Teufel, der gesagt hat, mitnichten werdet ihr sterben, oder Gott, der gesagt hat, an dem Tage, da du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Du stirbst deshalb, weil du ein Sünder bist. Und jeder Mensch, und ich möchte das noch einmal betonen, aus der Heiligen Schrift heraus wird als Sünder geboren. Er kommt als Sünder auf die Welt. Die Bibel sagt das ganz deutlich im Johannesevangelium Kapitel 16, dass der Mensch zur Welt hin geboren wird, zur sündigen Welt hin, weil er sündige Eltern hat. Es ist die Erbsünde, auch wenn wir dieses Wort Erbsünde in dieser Bestimmung nicht in der Heiligen Schrift finden. Die Bibel erklärt das so. Adam wurde im Bilde Gottes geschaffen. Aber wir lesen, dass der sündige Adam seinen Sohn Seth zeugte, nachdem Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Er zeugte den Sohn Seth im Bilde des sündigen Adams. 1. Mose 5, Vers 3. Die Bibel sagt, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. So wird jeder Mensch schon in Sünde geboren. Und jeder Mensch ist vor Gott ein Sünder. Da ist keiner, der Gutes tue. Alle haben gesündigt, alle sind abgewichen, egal wie gut du bist, wie schlecht du bist. Oder für wie gut du dich hältst. Gott sieht dich als Sünder. Und ich möchte das noch einmal sagen, wiederholen, dass für mich zum Beispiel bei einem Säugling schon durch das Schreien, man an einem Schreien erkennen kann, ob das Kind leidet, ob es Hunger hat oder ob es schon mal vor Wut schreit. Und ich frage mich, wo kommt das her? Gott zieht dieses kleine Würmchen nicht zur Rechenschaft. Deshalb sagt der Herr Jesus, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ein Säugling, ein Kleinkind, ein Kind, das stirbt, das kommt in den Himmel. Das geht nicht verloren. Auch wenn es in Sünde geboren ist. Weil Gott es nicht verantwortlich macht. Aber in dem Augenblick, wo ein Mensch Sündenbewusstsein hat, das kann bei dem einen Menschen mit 5 Jahren sein, bei dem anderen mit 12 Jahren, hört also diese Säuglingschaft auf, dieses nicht zur Verantwortung ziehen auf, und der Mensch wird verantwortlich vor Gott für die Sünde, die er tut. Und deshalb ist es durchaus möglich, dass junge Menschen sich mit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren in den Kinderstunden bekehren, weil sie Sündenerkenntnis haben, weil es ihnen deutlich wird durch das Wort Gottes. Oder andere erst mit 12, 13 Jahren. Aber jeder Mensch ist vor Gott ein Sünder und erreicht nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Und wir sollten zunächst einmal eins festhalten, das Urteil Gottes. Es steht so in der Bibel geschrieben und ist eine Tatsache. Es ist nicht entscheidend, wie du Gott siehst. Es ist nicht entscheidend, wie du dich siehst. Sondern entscheidend ist, wie Gott, der Schöpfer, dich, das Geschöpf, sieht. Und der Maßstab Gottes hat Gültigkeit und nicht der Maßstab des Menschen. Jetzt hat Gott ein Problem. Der Mensch bekam die Aufgabe, machet euch die Erde untertan. Was hat der Mensch denn getan? Hat er sich die Erde untertan gemacht? Der gefallene Mensch hat sich die Schöpfung untertan gemacht, hat die Menschen untertan gemacht, denken wir an die Sklaverei. Er hat den eigenen Menschen versklavt, gemordet, getötet, die Kriege. Und wir sagen dann, warum lässt Gott das zu? Gott ist doch so ein Gott der Liebe, der kann das doch nicht einfach so mit ansehen. Natürlich kann er. Es ist doch letztlich der Mensch der Schuldige, der dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt versaut ist, verschmutzt ist und verdreckt ist. Da kann ich doch nicht Gott für verantwortlich machen. Gott hatte den Menschen als eine Persönlichkeit geschaffen mit vollem Verantwortungsbewusstsein. Und ich sage dir eins, die Bibel sagt, dass Gott jeden Menschen zur vollen Verantwortung ziehen wird für sein Verhalten. Und du wirst dich nicht einmal darauf berufen können, auf die Frage, warum hat Gott es zugelassen, dass Hitler so und so viele Millionen Menschen vergast hat. Er wird dich fragen, was hast du getan mit deinem Leben? Und du wirst Rechenschaft geben müssen über dein Leben, nicht über das Leben eines Hitlers. Und du wirst keine Rechenschaft geben können, wenn du nicht Sündenvergebung hast. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Gott hatte den Menschen für die Ewigkeit geschaffen. Adam sollte ewig leben auf dieser Erde. Och, die Erde hat so viele Möglichkeiten, 14 Milliarden Menschen zu ernähren oder noch mehr. Gar kein Problem. Erst die Umweltverschmutzung, die Ökologieprobleme haben es unmöglich gemacht, dass heute, oder haben es möglich gemacht, dass heute so viel Hunger in dieser Welt ist. Das egozentrische Leben in unseren Überflussgesellschaften, das ist die Sünde der Menschheit. Dass uns der andere Mensch nicht mehr interessiert. Aber das ist doch nicht Gott der Schuldige. Das ist doch der Mensch, der das getan hat. Und ich möchte dir eins sagen, alles das, was hier steht, machet euch die Erde untertan, das bedeutete für Adam, erforsche in der Abhängigkeit von Gott, von mir, die ganze Schöpfung, die ganze Erde, ich stelle sie dir zur Verfügung. Nur was hat der Mensch daraus gemacht? Wissen Sie und weißt du, dass erst das Christentum, die Freiheit des Christentums, Forschung möglich gemacht hat? Die ganzen Kulturen der Antike haben niemals Forschung möglich gemacht. Es hat zwar Sterndeuter gegeben, Astrologen, aber Astronomen hat es nicht gegeben. Es hat Wahrsagerei gegeben, Totenbeschwörung, aber Entwicklung, Forschung hat es nicht gegeben. Ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt lebte in Athen ein Mann, der hieß Anaxagoras, ein intelligenter Grieche. Er war ein Zeitgenosse von Perikles. Und er lag eines Tages am wunderschönen Strand von Piräus und dann sah er in der Nacht den Mond aufgehen und er stellte sich die Frage, woher hat der Mond das Licht? Und er kam zu dem Ergebnis, dass der Mond das Licht von der Sonne hat. Und dann stellte er sich die Frage, wo hat die Sonne das Licht her? Und er kam zu dem Ergebnis, dass hinter der Sonne jemand sein muss, der unwahrscheinlich viel Energie hat und die Sonne mit dem Licht versorgt. Und dann ging er auf den Areopag am nächsten Tag, wir würden sagen zum Stadtrat der Athener, und schilderte ihnen seine Erkenntnis. Und wisst ihr, was geschah? Der Mann hatte ja recht. Er wurde in die Verbannung geschickt, weil nach der damaligen Religion der Griechen eine Panik ausbrach in Athen, dass die griechischen Götter zornig darüber werden konnten, über diese Mutmaßungen dieses Mannes. Und dieser Mann musste schnellstens verschwinden, damit der Zorn der griechischen Götter nicht heraufbeschworen wurde. Der Kaiser Nero hatte sich in den Kopf gesetzt, den Isthmus von Korinth, diese Meeresenge von Korinth zu durchstoßen, diese schmale Landzunge, weil dann seine römischen Kriegsschiffe hätten in die Ägäis fahren können und hätten 430 Kilometer Fahrt eingespart. Und so zog er eines Tages mit Pauken und Trompeten und mit einem goldenen Spaten dorthin, nach Korinth. Und er wollte den ersten Spatenstich mit seinem goldenen Spaten tun, um eine Renovierung, eine Revolution für die Neuzeit zu bringen. Und es erhoben sich Griechen wie Römer, seine eigenen Soldaten gegen ihn und verhinderten das. Weil sie sagten, Neptun wird nicht zugeben, dass du sein Reich veränderst, das Meeresreich. Er musste das abbrechen. Im tiefen Mittelalter wurde durch die katholische Kirche, durch die Lehre der katholischen Kirche verhindert, dass Entwicklung getrieben werden konnte. Weil die Bibel nur lateinisch gelesen wurde und für das normale Volk nicht zugänglich war. Erst ein Martin Luther und die Menschen der Erweckungsbewegung haben es ermöglicht, dass das Wort Gottes den allgemeinen Menschen, dem Volk zugänglich wurde. Und erst in den letzten Jahrhunderten hat sich diese Technologie ergeben. Denken wir nur einmal an die Radiowellen, die erfunden wurden, die Elektrizität, an den Erfinder der Dampfmaschine, an die ganze Technik. Das hat erst die Freiheit des Christentums möglich gemacht. Das haben die Religionen der Antike bis dato verhindert. Gott steht zu seinem Wort, machet euch die Erde untertan. Nur, was hat der Mensch daraus gemacht? Denken Sie einmal daran, dass Rutherford im Jahr 1919 das erste Heliumatom spaltete. Dass Otto Hahn 1939 das erste Uranatom spaltete. Ich habe in der Gemeinde, in der ich zu Hause bin, einen Bruder sitzen, der ist Professor der Atomphysik. Und wir haben uns manches Mal darüber unterhalten. Und das ist faszinierend, was dort Gott, ja, den Menschen zur Verfügung stellt. Wenn ich einen Kubikmeter Blei habe, sagte er zu mir, tote Materie, nicht wahr? Was ist ein Kubikmeter Blei? Er ist Blei schwer. Ich kann ihn nicht heben, aber es ist tote Materie. Und er sagte, wenn es gelänge, die Luft aus den Atomen rauszulassen zwischen den negativ geladenen Teilchen und dem positiven Kern, würde dieser Kubikmeter Blei auf Stecknadelgröße zusammenfallen. Wenn das mit der ganzen Erde gelänge, könnte man die ganze Erde in das größte Hochhaus in Manhattan zusammenfassen, von der Materie her. Was hat der Mensch daraus gemacht? Als es dem Professor Hahn gelang, das Uranatom zu spalten, da war die erste Aktion des Menschen, dass er die Atombombe baute und auf Hiroshima schmiss. Das ist das, was der Mensch daraus gemacht hat. Ist das das, was Gott sagt, machet euch die Erde untertan? Der Mensch hat die Schöpfung zerstört. Und Römer 8, Vers 20 sagt uns, dass die ganze Schöpfung dem Verfall unterworfen ist, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Der sündige Mensch hat dafür gesorgt, dass die Erde zerstört wurde. Und was sagt Gott, als der Mensch in Sünde gefallen ist, zu Adam? Er zieht sie alle zur Rechenschaft. Die Schlange, Eva, mit Schmerzen sollst du gebären. Und die Sehnsucht wird nach deinem Manne sein, der Mann wird über dich herrschen. Und zu Adam sagt er, weil du deiner Frau gehorcht hast, wirst du im Schweiße deines Angesichtes, was steht da, arbeiten? Wer weiß das, was steht da? Essen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass da steht, im Schweiße deines Angesichtes essen? Schon da ist der Stress festgeschrieben. Du wirst mit deiner Frühstückspause nicht zu Ende sein, da wirst du schon wieder vor lauter Stress, der Schweiß wird dir noch auf der Stirn stehen, da wirst du weiterarbeiten müssen, um existieren zu können. Das ist eine Folge der Sünde Adams. Und so ist heute jeder Mensch stressgeplagt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ist das nicht furchtbar? Ist das der Sinn des Lebens? Nun, ich sagte, Gott ist nicht von den Schwächen der Sünde abhängig. Gott ist auch nicht von meiner Schwäche abhängig. Wenn Gott einen Plan hat, dann kommt er zu seinem Ziel. Auch wenn ich ihm dagegen halte. Auch wenn ich ihm ungehorsam bin. Gott ist doch nicht auf mich erbärmlichen Menschen angewiesen. Weil die Sünde durch einen Menschen in die Welt kam, hat Gott einen Weg durch einen anderen Menschen gefunden, die Sünde aus der Welt zu nehmen. Das ist der Grund, warum er seinen Sohn in die Welt sandte, dass er die Sünde aus der Welt nahm. Und Hebräer 2, Vers 14 sagt uns, dass dieser Jesus Christus durch seinen Tod dem die Macht genommen hat, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Die Zielbestimmung Adams war, ewig zu leben. Jetzt hat er gesündigt, er hat sich losgesagt von Gott und Gott hat ihm gesagt, wenn du dich von mir lossagst, ich bin der Ursprung des Lebens, dann wirst du sterben. Dann wirst du nicht existieren können. Aber Gott kann ja nicht sich selbst widersprechen. Und deshalb hat Gott dem Menschen die Möglichkeit geboten, wieder zurückzukommen zu dem ewigen Leben, zu dem Ursprung des Lebens. Durch die Sünde wurde die Gemeinschaft zwischen Adam, dem Geschöpf, und Gott, dem Schöpfer, getrübt, abgetrennt. Und deshalb wurde Adam ein Todeskandidat. Weil Gott aber nicht will, dass die Menschen verloren gehen sollen, sondern Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb fand Gott den Weg, dem Mensch wieder den Sinn des Lebens zu zeigen. Deshalb können wir so viel Ökologie betreiben, wie wir wollen.
Es sagte jetzt noch kürzlich ein namhafter Mann aus der ÖDP. Es ist alles so sinnlos, was wir machen. Wir kriegen die Welt nicht mehr in den Griff.
ÖDP ist die ökologisch-demokratische Partei. Der Mitbegründer der Grünen, der ausgetreten ist aus den Grünen, der hat mir das einmal gesagt. Ein Mann der ersten Stunde, der das miterkannte damals, dass unsere Welt zugrunde geht, weil wir unsere Umweltprobleme nicht mehr in den Griff bekommen. Alles, was wir machen, ist sinnlos. Wir kriegen die Welt nicht mehr in den Griff. Das war eine Bankrotterklärung. Weil der Schmutz des Menschen die Welt überrollt und immer mehr vergrößert. Diese Welt ist nicht verbesserungsfähig. Diese Welt ist nicht mehr erlösbar. Weil der Mensch, weil über 5 Milliarden sündige Menschen auf dieser Erde leben. Und Satan, der Fürst dieser Welt, diese Welt voll im Griff hat. Deshalb zeigte Gott einen Weg auf, wie der in Sünde gefallene Mensch von diesem Umweltdreck frei werden kann, indem er seinen Sohn in diese Welt sandte und seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der ganzen Menschheit, von Adam angefangen bis heute und darüber hinaus, wenn auch Menschen geboren werden in Sünde, gerichtet wurde am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der ganzen Welt. Und Gott möchte dir und will mir wieder den Sinn des Lebens geben. Ich werde nicht geboren, um 40 Jahre meine Brötchen zu verdienen und dass meine Kinder dann sagen, so Vater, jetzt bist du alt geworden, du jetzt bist ein Opa, jetzt geh ins Altenheim, du hast deine Schuldigkeit getan. Das wäre ein primitiver Gott. Den kennt die Bibel nicht. Sondern Gott weiß, was er will. Und er ist zielorientiert. Und er möchte auch, dass du den Sinn deines Lebens erkennst. Zunächst einmal, wenn du dir die Frage stellst, warum bist du geboren worden? Ich habe mir als Kind oft die Frage vorwurfsvoll gestellt, warum haben meine Eltern mich überhaupt gezeugt? Ich bin noch im Krieg geboren. Ich habe noch die Jahre 45 bis 49 mitgemacht, wo ich auf den Straßen von Wuppertal Brennnesseln gesucht habe, dass ich überhaupt was zu essen hatte. Und ich habe mich oft gefragt, warum existierst du überhaupt? Das ist doch ein Hundeleben, schon als kleiner Junge. Du wirst nicht geboren, um zu sterben. Und nichts ist so sicher in deinem Leben wie dein physischer Tod. Sondern du wirst geboren, weil du in deinem Leben die Chance bekommst, einmal, zweimal oder dreimal. Vielleicht auch noch einige Male mehr, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, dass Gott dir ewiges Leben geben will. Gott hat dich Mensch werden lassen, damit du in deinem jetzigen Leben ihn als die Lebensbasis erkennst und dass du in der Abhängigkeit von ihm leben kannst, so wie Adam das sollte auf dieser Erde. Und dass du in der Abhängigkeit von ihm dir die Erde untertan machst. Dieser Auftrag besteht heute noch in unverminderter, unveränderter Art und Weise. Aber du sollst ja nicht die Menschen untertan machen, die Mitmenschen knechten, sondern die Erde. Du sollst in der Abhängigkeit von Gott die Wunder der Schöpfung erkennen, sie untersuchen, sie erforschen, mit ihnen leben und sollst darin zur Anbetung zu diesem wunderbaren Gott und Schöpfer kommen. Und ihn preisen und ihm loben. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, dass die wiedergeborenen Menschen, das sind Christen, echte Christen, nicht Namenschristen, die sich Christen nennen, wiedergeborene Menschen, dass sie zum Preise der Herrlichkeit Gottes leben sollen. Als ich da die 6 Wochen zu Hause flach lag und ich viel Zeit zum Nachdenken hatte, da habe ich nur über den Sinn meines Lebens nachgedacht. Und bis dass ich das geschnallt und kapiert hatte, dass Gott mir ewiges Leben geben will. Oh, ich wusste so vieles theoretisch genau. Ich war ja groß geworden in solchen Kreisen. Ich hatte alles durchgemacht. Die katholische Kirche, evangelische Kirche. Ich habe die Mormonen kennengelernt, Zeugen Jehovas, Pfingstler, Charismatiker und was nicht alles. Ich habe gesucht nach der Wahrheit, nach dem Sinn des Lebens. Und kam zu dem Ergebnis, ich fange an, in der Bibel zu lesen, weil jeder mir was anderes sagte.
wie ich selig werden könnte, wie ich den Sinn meines Lebens erfassen konnte. Was meint ihr, was ich alles für Denkmodelle zu hören bekommen habe? Und das hat mich alles nicht befriedigt. Im Gegenteil, ich wurde nur noch tief unglücklicher. Ich habe gefragt, Herr, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt mach mir doch klar, weshalb bin ich auf dieser Erde? Und mir wurde deutlich, Jochen, das Erste, was du tun musst, wenn du leben willst, wenn du echt leben willst auf dieser Erde, musst du zurückkehren in die Lebensgemeinschaft mit mir, dem Gott. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das? Dann machte mir die Bibel deutlich, Jochen, du bist ein Sünder und Sünde trennt, so wie der Sund ein Fjord, zwei Bergketten voneinander trennt. Sünde trennt von Gott. Und wenn du die kleinste Sünde in deinem Leben getan hast, bist du vor Gott ein Sünder. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Was hat Adam denn getan? War das so schlimm? Oh, ich habe das Gleiche oft getan als Kind. Ungehorsam? Hätte Gott denn nicht das Auge zudrücken können? Hätte Gott nicht sagen können, weißt du, Adam, ich lasse nur mal Gnade vor Recht ergehen, aber nächstes Mal dann wirst du bestraft, so wie das meine Mutter vielleicht oft mit mir getan hat? Nein. Gott hat gesagt, mein Prinzip ist, meine Gesetzmäßigkeit ist, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Und Adam musste sterben. So wortwörtlich hält Gott sein Wort und führt es auch durch. Und so wortwörtlich führt er es auch bei dir durch. Er möchte dir aber den Sinn deines Lebens aufzeigen. Ich erkannte dann, weil ich ein Sünder bin, dass ich mir die Frage stellte, wo soll ich die ganze Sünde, die ganze Schuld hinbringen? Und dann machte mir die Bibel klar, wer zu mir kommt, zu Jesus Christus kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann habe ich gedacht, na wenn das so ist, dann gehe ich auf die Knie und bekenne meine Schuld. Ich habe ja nur nichts Schwerwiegendes getan, aber gelogen habe ich doch. Ich habe auch schon mal gestohlen, wenn das Sünde ist. Und das ist Sünde. Die Bibel nennt die Dinge beim Namen. Und ich habe dann gesagt, Herr Jesus, vergib mir das. Ich kann mit dieser Sünde nicht leben, denn dann bin ich ein Todeskandidat. Und ich will nicht geboren sein, um irgendwann mit 60, 70 Jahren zu sterben und mich dann in ein Nichts aufzulösen oder was weiß ich. Und Gott sagte mir, du löst dich nicht in ein Nichts auf. Du hast nur die Möglichkeit, entweder losgelöst vom Leben, dem Ursprung des Lebens von Gott zu existieren. Die Bibel nennt das die ewige Verdammnis. Und ich sage dir eins, es gibt keine Erlösung aus der ewigen Verdammnis. Mach dir da keine falschen Illusionen. Es gibt keine Allversöhnung. Die Bibel sagt das ganz klar. Sieh dir mal die zwei Gangster vom Kreuz an. Der eine wurde gerettet, der andere nicht. Nur der den Herrn anrief als seinen Heiland, der andere nicht. Und wenn die Bibel sagt, Gott war in Christus und hat die ganze Welt mit sich versöhnt, aha, dann ist ja alles in Butter. Da steht drei Verse weiter, wir bitten jedoch an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Die Bibel macht deutlich, Gott hat alles getan, damit du erlöst werden kannst. Aber weil du eine Persönlichkeit bist vor Gott, zwingt er dich nicht, das anzunehmen. Er lässt dir deine ganz persönliche Entscheidungsfreiheit. Du kannst dich für Gott, für das Leben entscheiden. Du kannst dich auch gegen ihn entscheiden. Gott respektiert dich. Gott lässt dich so stehen. Aber die Konsequenz dieser Entscheidung, die trägst du. Nicht Gott, nicht ich. Du bist voll verantwortlich. Das volle Verantwortungsbewusstsein liegt ganz allein bei dir. Ich habe mich dazu entschieden, Ja zu sagen zu Jesus Christus, dass er am Kreuz auf Golgatha für meine Schuld getötet wurde, dass er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Die Macht des Todes, das ist die Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Logische, göttliche Logik. So. Und ich durfte dann für mich in Anspruch nehmen, dass Gott zu mir sagt, ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Und ich nahm Gott wieder wortwörtlich. Da steht nie mehr gedenken. Das heißt, diese Sünde wird nie mehr hervorgeholt. Sie ist weg.
Sie ist getötet, weil Jesus Christus sie mit in den Tod genommen hat. Nicht wahr? Wenn hier jemand in Derschen gestorben ist und heute beerdigt worden ist, der kann morgen nicht mehr durch Derschen spazieren gehen. Ist unmöglich, der ist tot. Und so ist meine Sünde tot. Sie liegt nicht nur im Grab, sie ist noch viel tiefer im Totenreich. Und aus dem Totenreich ist ohne den Willen Gottes noch nie jemand zurückgekehrt. Deshalb sagt Gott, ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Er antwortet, die menschliche Seite ist die Umkehr des Menschen und die göttliche Seite ist die Wiedergeburt. Er antwortet mit seinem Geist. Er gibt mir den Heiligen Geist. Ich komme aus dem Herrschaftsbereich der Sünde in den Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes. Neugeburt, von oben her geboren, das heißt, mein Leben wird etwas ganz Neues. Ich bin durch die Wiedergeburt nicht mehr Kind dieser Welt, sondern Kind Gottes.